Hallo. Freut mich, nach längerer Zeit wieder bei euch zu sein. Mich schon nach euch gesehnt. Jetzt, bevor wir loslegen, ich habe gestern beim Vorbereiten der Predigt meine Gedanken nicht vereinen können. Ich habe da zwei Predigten vorbereitet, weil sobald ich an der einen zu arbeiten begann, kam die andere und ich musste sie auch aufschreiben und dann wieder andersrum. Und so habe ich jetzt zwei vorbereitet. Und ich möchte euch die beide vorlegen und ihr könnt dann entscheiden, welche ich halten soll. Also die eine ist über das Gericht. Und die andere ist über Josef. Also welche wollt ihr hören?
Josef.
Josef, alle Josef. Gut, dann schlagt mit mir auf Kapitel 37 im ersten Buch Mose. Das Gericht hatte keine Chance, gell? Ach ja. So, fangen wir an. Kapitel 37, Vers 1. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Doppelpunkt. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Zilpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. So. Seltsam, der Anfang. Ja. Als erstes wird Jakob hier als Jakob bezeichnet und nicht als Israel. Das macht einen Unterschied. Es gibt Momente, wo er Jakob heißt und es gibt Momente, wo er Israel heißt. Wenn er was richtig macht, dann heißt er Israel. Wenn er was falsch macht, heißt er Jakob. Das ist halt, die Bibel ist sehr klar, da kann man sich da sehr schnell drauf einigen, was ist richtig, was ist falsch. So, jetzt ist es aber so, in vielen Dingen fühlen wir ein bisschen anders als Gott und da müssten wir uns dann ausrichten nach dem, was die Bibel sagt und was richtig oder falsch ist. Aber ich möchte, dass wir verstehen, Jakob wohnt im Land, also der Mensch Jakob, der Unbekehrte, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war im Lande Kanaan. Und dies ist Geschichte von Jakobs Geschlecht. Jetzt denkt man, naja, jetzt redet er über Jakob, aber es steht nicht da. Jetzt fängt er mit Josef an. Meine Güte. Und das ganze Kapitel dreht sich alles um Josef. Was hat das jetzt mit Jakob zu tun? Wieso steht da, es ist die Geschichte von Jakob, Doppelpunkt, und dann fängt er mit Josef an. Und er hört nicht auf mit Josef, also es geht da kaum um Jakob. Jakob ist Nebengeschichte. Es geht immer um Josef. Warum ist Josef so wichtig? Aber gehen wir weiter. Es geht die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Josef ist 17 Jahre alt und er ist ein Hirte. Also Hirte ist schon mal wichtig, ja? Weil es sind lauter Bilder, die uns hier gegeben werden. Jede Geschichte, die wir haben. Wenn ihr könnt die Geschichte den Kindern vorlesen, das ist eine interessante Geschichte und es ist wirklich so passiert. Aber für uns als Gläubige ist es viel wichtiger, dass wir verstehen, was bedeutet das für uns heute. Nicht? Also müssen wir die Typologie in dieser Geschichte erkennen und nicht nur diese Geschichte. So, jetzt haben wir ein Problem. Jakob, dieser unbekehrte Mensch, der ist zu Laban gelaufen. Warum ist er zu Laban gelaufen? Warum?
Angst
vor seinem Bruder, den er betrogen hatte. Ja? Der hat seinen Vater betrogen, der hat seinen Bruder betrogen und die waren sauer. Also der Bruder auf jeden Fall. Und er hat das Erstgeburtsrecht gekauft. Da könnte man meinen, ist doch okay jetzt, wenn er das dann bekommt, oder? Aber Isaac wollte es ihm nicht geben. Isaac wollte es dem Esau geben. Die Mutter hat getrickst. Rebekka hat getrickst. Und auf Grundlage dieser Übertölpelung des Vaters hat er den Segen bekommen. Jetzt müsste man meinen, ja Moment, wenn er den Segen jetzt bekommen hat, das heißt ja, er ist der Erbe und er bekommt den doppelten Anteil und er bekommt das Priestertum und er bekommt das Königtum in der Familie. Ist das der Fall? Ja oder nein? Nicht wirklich. Warum nicht? Er läuft ja weg. Alles, was dort ist und alles, was der Isaac hatte, wer kriegt es? Esau. Trotzdem sehen wir später, nicht Esau ist reich. Wer ist reich? Jakob ist reich, weil er den Segen hatte. Also wenn du was hast, das heißt gar nichts. Wenn du den Segen hast, das heißt was. Und er hat den Segen, aber er läuft weg und er muss weglaufen, der ist Flüchtling. Und er kommt an bei seinem Onkel Laban und da kommt er da, sitzt er im Haus und er lernt die Rahel kennen. Und er ist verliebt, das geht gar nicht mehr. Und dann sagt er, ich will die haben. Und der Laban sagt, ja, die kannst du haben, aber die ist nicht umsonst, so ungefähr. Weil du hast ja nichts, du bist ja nichts, was willst du? Ja, okay, 7 Jahre. 7 Jahre heißt die vollständige Zeit. Also 7 ist die Zahl der Vollständigkeit. Ja. Also er hat vollständig um sie gedient. Und jetzt kommt er also zur Hochzeitsnacht, zur Hochzeit also, und die Frau hat natürlich einen Schleier, so wie das damals üblich war, und er weiß nicht, wer das ist. Und er heiratet, dann gehen sie in die Hochzeitsnacht. Wie das geklappt hat, das weiß ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall, er hat sie geheiratet. Das heißt, in der Bibel ist die Hochzeit nicht diese Zeremonie, die davor geschieht, sondern dass sie zusammen geschlafen haben. Das ist die Hochzeit vor Gott. Sind sie jetzt Ehepaar, weil sie jetzt ein Körper sind, sozusagen, wie das die Bibel ausdrückt. Ja? Das ist jetzt ein Problem. Jetzt hat er die Lea geheiratet und dann stellt er fest, ah, die wollte ich gar nicht. Hilfe! Aber er wollte die Rahel haben, immer noch. Ne? Also hat er weitergedient, 7 Jahre, nochmal. Und er hat sie bekommen. Das ist auch ein Bild für Gott. Der kommt und dient für uns und wir, statt ihm zu geben, was er erwartet, eine reine Gemeinde, dargestellt durch Rahel, kriegt er Lea. Und Lea ist eine harte Frau. Das kann man dann in den Geschichten lesen. Lea ist eine harte Frau. Und in dieser ganzen Genealogie, keine der Frauen war rein. Sarah war nicht rein, Rebekka war nicht rein, Lea war nicht rein, aber Rahel ist rein. Jetzt hat er 2 Frauen, was willst du machen? Er hat 2 Frauen geheiratet und er ist verpflichtet gegenüber beiden. Aber er hat sich nur verpflichtet gefühlt gegenüber der Rahel, weil die hat er geliebt, die andere hat er nicht geliebt. Und auf Grundlage dessen, weil er seine Obligationen nicht ernst genommen hat, hat Gott, sagt die Bibel, den Körper der Rahel verschlossen und sie konnte nicht schwanger werden. Das ist die Tragödie seines Lebens. Jetzt wird der Ruben geboren, Simeon wird geboren und dann sagt sie, ja, ich will jetzt auch. Und dann gab es diese Tradition, wenn eine Dienerin für die Herrin gebiert und gebiert das Kind in ihren Schoß, dann gehört es ihr. Also auf Grundlage dessen, dass mehr Frauen in einer Familie sind, ja, und die Dienerinnen und der Herr des Hauses dann mit der Dienerin geschlafen hat, jetzt gibt's eine Möglichkeit, dieses Kind, was normalerweise ein Bastard ist, wie man sagt, ja, also ein nicht ehelich Geborener, kann man ihn sozusagen adoptieren, ja. Und die Methode, wie das geschieht, ist, indem er geboren wird in den Schoß der Ehefrau, der eigentlichen Ehefrau. Aber vor Gott muss er sie trotzdem als Ehefrau nehmen, weil er hat mit ihr geschlafen. Also was will er machen? Und jetzt hat er der Rahel ein Kind besorgt, aber dieses Kind ist eigentlich nicht ihr Kind. Es ist das Kind der Dienerin. Und er ist nicht wirklich zufrieden damit, natürlich nicht. Ja. Und jetzt werden alle Kinder geboren, der Reihe nach, da sind 10 Kinder da und endlich wird Josef und Benjamin geboren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Josef und der Benjamin seine besonderen Kinder waren, weil die hat er gewollt, von Anfang an, das waren die einzigen, die er gewollt hat. Und das ist eine Familie, ja, da wächst man auf in einer Spannung, ja. Der hat jetzt 4 Frauen, weil die Lea, die hat ja gesagt, ja, ich will jetzt auch nicht weniger. Dann hat sie auch eine Dienerin hingeschickt und hat gesagt, ich will auch noch ein paar Kinder. Also hat er praktisch Kinder von 4 Frauen. Aber die einzige, die er wirklich geliebt hat, war Rahel. Und die einzigen Söhne, auf die er wirklich stolz war Josef und Benjamin. Und das ist die Tragödie in dieser Familie, ja. Jetzt ist das die Geschichte von Jakob. Was ist die Geschichte des Betrügers? Der hat eine Familie, da geht's drunter und drüber. Und wie das drunter und drüber geht, das lesen wir gleich. Also total durcheinander. Und jetzt steht über Josef, war 17 Jahre alt, er ist Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern und er ist Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas. Das sind die 2 Dienerinnen, die auch Nebenfrauen vom Jakob sind, ja. Der Frau seines Vaters und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Jetzt wird hier gesagt, das ist ein Petzer. Also zumindest verstehen wir das so. Aber das, was da steht, ist eigentlich, er brachte es vor ihren Vater, wenn es etwas Schlechtes über sie zu reden gab, sozusagen. Also wenn sie was Schlechtes gemacht haben. Dann hat er es dem Vater gesagt. Ach du liebe Zeit. Ja. Das ist nicht gut. Das könnt ihr euch vorstellen, dass es bei den Brüdern nicht gut ankommt, ja? Und die Brüder haben ihn nicht gemocht, von Anfang an nicht. Jetzt geht das ja noch weiter. Israel aber, und jetzt fällt euch was auf? Israel, ne? Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Das ist jetzt komisch. Was hat der bunte Rock hier damit zu tun? Der bunte Rock ist ein Symbol. In der früheren Zeit hat man keine Gelder verschwendet darauf, Sachen zu färben. Man hat ein Kleid aus Wolle, dann ist es halt so, wie die Wolle ist. Ja, die Farbe der Wolle. So. Und wenn es aus Leinen ist, dann ist es die Farbe des Leinen und von was weiß ich was. Also man hat nichts gefärbt, außer man war reich. Außer man war Erbe. Dann hat man ein farbiges Kleid getragen und man konnte damit ganz klar sehen, wer ist der Erbe des Hauses. Das ist der mit den farbigen Kleidern. Und wer hat das farbige Kleid gekriegt? Nicht der Ruben, der Erstgeborene. Josef hat das farbige Kleid gekriegt. Das heißt, der Vater hat Josef lieber und er hat Josef zum Erben bestimmt. Und das Interessante ist, jetzt können wir diskutieren darüber, ob das jetzt richtig war oder nicht richtig im Angesicht seiner familiären Situation. Im geistigen, typologischen ist es richtig. Das ist jetzt das Bild, was wir haben. Da ist der Vater Israel, der steht für Gott. Und Gott hat einen Sohn, den er lieber hat als die anderen. Jetzt ist die Frage, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott den einen lieber hat als den anderen? Bitte, irgendeiner. Kann sich irgendeiner das vorstellen? Das ist schwierig, ne? Weil wir können ja Liebe nicht so messen. Und schon gar nicht die Liebe Gottes. Also quantitativ, also von der Menge her, können wir nicht sagen, Gott hat den einen mehr lieb und den anderen weniger, weil für jeden von uns ist er gestorben. Richtig? Also da können wir nicht sagen, der eine ist günstiger, der andere ist teurer. Die sind alle gleich teuer für Gott. Aber es gibt einen Unterschied, einen charakteristischen Unterschied in der Art und Weise, wie Gott die Menschen behandelt. Und das hängt davon ab, wie die Menschen sich verhalten. Das heißt, das Verhalten des Josef war ein gläubiger junger Mann. Josef war der einzige Gläubige unter seinen ganzen Brüdern. Die anderen alle, die hat's gar nicht geschert um Gott und um ihren Bund, um das ganze Zeug. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Der einzige, der da stand und dem Vater zugehört hat bei den Geschichten über die Ahnen und was da alles war mit Gott und so, das war der Josef. Der Josef hat zugehört. Und der Josef hat's geglaubt. Und der Josef war gläubig. Und das ist der Grund, warum Israel Josef mehr liebt. Denn Josef ist gläubig. Und Josef ist der Einzige, der dieses Erbe auch antreten kann. Der Einzige. Die anderen sind unbekehrt. Und Jakob weiß, was es heißt, unbekehrt zu sein. So ist er ja in diese Situation reingekommen, in der er jetzt ist mit den ganzen Söhnen und dem Durcheinander. Und er hat Josef lieber als alle seine Söhne und er hat ihm den bunten Rock gemacht und jetzt sehen die Brüder den bunten Rock und sie sehen, dass der Vater ihn lieber hat als seine Brüder und sie werden ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. So Liebezeit. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Hass da ist zwischen den Brüdern? Dass die nicht in der Lage waren, ein freundliches Wort rauszukriegen, nicht mal der Form halber, so sauer waren die. Wenn die den nur gesehen haben, dann sind die fuchsteufelswild geworden. Die waren alle älter als er. Und die Tradition sagte, die Älteren sind wichtiger als die Jüngeren. Aber die Älteren nicht hier. Josef ist der Wichtigste. Man merkt es an seinem Kleid. Jetzt läuft er ihn vor der Nase rum mit seinem schönen Kleid. Der Erbe des Hauses. Und die sind sauer. Auf wen eigentlich? Auf den Vater, ja. Aber sie schütten es nicht auf den Vater aus, sie schütten es auf Josef aus. Und so war das auch bei Kain, ja. Kain ist sauer auf Gott, weil Gott das eine Opfer annimmt und das andere nicht. Aber wo schüttet er den Zorn aus? Auf seinen Bruder. Selbe Situation. Oftmals, wenn wir sauer sind auf irgendjemanden, auf wen sind wir eigentlich sauer? Auf Gott. Da müssen wir uns immer bewusst machen, dass es nicht gut ist, auf Gott sauer zu sein. Das ist ungesund. Und jetzt in dieser Situation, da steht jetzt geschrieben, dazu hatte Josef einmal einen, also da kommt jetzt noch was dazu, ja? Dazu, dass die den sowieso nicht ausstehen können, weil der Vater ihn lieber hat und ihn zum Erben bestimmt hat und ihm ein schönes Kleid gemacht hat. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Der ist ganz naiv zu seinen Brüdern gelaufen, hat ihnen den Traum erzählt und die wurden ihm noch mehr Feind. Warum? Ja, jetzt hört euch mal den Traum an. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und meine Garbe richtete sich auf und stand und eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Eieiei. Garbe ist ein Symbol für Ernte und Nachkommen. Ja? Also. Jetzt sagt er den Brüdern ganz normal, in so einem Gespräch, ich habe geträumt, ich werde wichtiger sein als ihr und meine Nachkommen sind wichtiger als eure. Das haben die gern gehört, das könnt ihr euch vorstellen. Und es geht ja weiter, ja, das geht ja noch weiter. Da sprach seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Die haben das ganz genau verstanden, weil die Symbole waren ja bekannt, ja. Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und um seiner Worte willen. Also sind sie noch mehr sauer auf ihn. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Du liebe Zeit, es hört nicht auf, ja. Und er erzählte seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond, das ist Vater und Mutter, ja, in der Symbolik des Orients. Die Sonne und der Mond und 11 Sterne. Wie viele Sterne? Genau wie viele Brüder da sind, ne? Neigten sich vor mir, du liebe Zeit, ja. Und als er das seinem Vater und den Brüdern erzählt, jetzt passt auf, jetzt steht der Vater und die Brüder da, und zum Brüder erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Ja. Bitte, jetzt gehst du ein wenig zu weit, ja? Hat jetzt auch der Jakob gesagt. Ein wenig zu weit.
War dann nicht schon die Mutter gestorben?
Ja, das stimmt. Da war die Mutter schon tot. Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber, jetzt wird was Wichtiges gesagt. Was steht hier? Aber sein Vater behielt diese Worte. Hoho. Also ich meine, gut, gefallen hat es dem Jakob nicht, was er da gehört hat in dem Traum. Aber er hat es behalten. Und hat weiterhin darüber nachgedacht. Ja, das symbolisiert, das heißt, dass die ganze Familie vor ihm niederfällt und sich vor ihm verneigt. Gibt es eine ähnliche Situation? Typologisch? Wenn Israel für Gott steht, für wen steht Josef? Für Jesus. Josef steht für Jesus und wir werden gleich sehen, es gibt so viele Parallelen, wir kommen gar nicht drum rum, als in ihm Jesus zu sehen. Josef ist einer der Brüder und er ist gekommen unter seine Brüder und die Brüder haben ihn nicht ausstehen können. Und sie können ihn nicht ausstehen, weil er ein anderes Kleid trägt als sie. Das ist das Erste, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und nicht nur das, er hat einen Traum von Gott und ein Versprechen von Gott, dass vor ihm sie sich alle verneigen werden. Was hat Gott zu Jesus gesagt? Wenn er gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann werde ich ihn setzen zur Rechten des Thrones und er wird herrschen für alle Ewigkeit. Das gefällt keinen von diesen Brüdern. Und Jesus kommt genauso wie Josef kommt. Und dieser Abschnitt in der Bibel, das ist ja in der Bibel immer so, diese Abschnitte, das wird ja in der Tora eingeteilt, ja? Dann gibt's jeden Sabbat einen Abschnitt, den man lesen soll. Und dieser Abschnitt, also das, was wir jetzt durchnehmen, ja? Dieser Abschnitt heißt, er kommt. Ja? Und der heißt, Vayishlach. Vayishlach heißt, er kommt. Vayishlach, weil das sind genau die Worte, die da stehen, als der Josef zu seinen Brüdern kommt. Das lesen wir gleich, ja. Und das ist jetzt wichtig, weil das ist jetzt ein Kommen. Es deutet auf ein Kommen Jesu hin, ja. Jetzt lesen wir mal, wie das passiert. Okay? Vers 12. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden. So, also die Brüder, die sind in Sichem, um das Vieh zu weiden. Ja? Da sprach Israel zu Josef, hüten nicht die Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Jetzt gibt's ein Problem. Was machen die Söhne? Sie sind das Oberhaupt über die Schafe, die Hirten des Volkes. Und die Hirten des Volkes sind nach Sichem gegangen, aber die hatten dort nichts verloren. Das war nicht ihr Bereich. Könnt ihr euch erinnern, was in Sichem passiert ist? Ja? Die sind von dort weg. Und Israel hat gesagt, hier müssen wir weg jetzt. Was machen die jetzt wieder in Sichem? Und der Vater hat sich Sorgen gemacht, vielleicht gibt's jetzt Probleme dort. Was machen die in Sichem? Die machen sich selber Probleme, vielleicht greift uns dann einer an. Die haben in Sichem nichts verloren. Was führen die Hirten die Schafe so in die Irre? Und der Vater hat gesagt, schick den Josef hin, der soll schauen, was da los ist. Ja, das ist genau passiert zur Zeit Jesu. Die Hirten haben die Schafe in die Irre geführt und Gott hat seinen Sohn geschickt, um nach dem Rechten zu schauen. Und in dieser Situation sind sie also in Sichem und er sagt, komm, ich will dich zu ihnen senden und der sagt, hier bin ich. Das ist eine Parallele zu dem, wo Abraham den Isaak opfert und sagt, Isaak, komm, ich muss dich opfern und der sagt auch, ich, hier bin ich. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht und deine Brüder um das Vieh und sage mir dann, wie sich's verhält. Er sagt, geh hin und schau nach, wie sich's verhält. Ist es in Ordnung alles oder gibt's jetzt Probleme, weil sie in Sichem sind? Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Also jetzt kommt er da durch das Tal von Hebron durch und er kommt nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Feld und fragte ihn und sprach, wen suchst du? Und er antwortete, ich suche meine Brüder, sag mir doch, wo sie hüten. Also der hat sie gesucht und die waren nicht da. Der Mann sprach, sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, sie sagten, lass uns ziehen nach Dothan. Die sind noch weiter nach Norden, also in die Feindschaft zu Gott. Das ist ein Symbol, dass die Hirten das Volk geführt haben an einen Ort, wo sie nichts verloren hatten, aber die sind dort nicht geblieben. Die sind noch weiter gegangen. Die sind noch weiter weggegangen. Ja? Und jetzt kommt er also da an und dann muss er noch weitergehen und ihnen entgegengehen, weil die sind nach Dothan weiter. Da zog Josef seine Brüder nach und fand sie in Dothan. Jetzt hat er sie gefunden. Als sie nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. Jetzt haben die den gesehen, der kommt von Weitem und haben gesehen, ha, der Josef. Und die haben sich, während der da kommt, fest vorgenommen, ihn umzubringen. Das ist, was passiert ist mit Jesus genauso, ne? Jesus kommt und während er angefangen hat zu arbeiten, haben sie immer mehr die Entscheidung getroffen, bis es letztlich ganz klar gesagt haben, jetzt aus. Jetzt bringen wir ihn um. Und dann geht's weiter. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen. Und Grube ist das Bild für den ewigen Tod. Und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Und jetzt wird gesagt, ein böses Tier hat ihn gefressen, ja? Also das ist die Idee. Wir sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Wer denkt, man hat wirklich Jesus hingerichtet? Wer hat Jesus hingerichtet? Bitte wer? Die Juden? Nein, die durften gar nicht. Die Römer. Die Römer sind ein Tier in der Bibel. Kommt man nicht drum rum. Die Römer sind das böse Tier, aber sie sagen, ein böses Tier hat ihn umgebracht. Wer hat ihn eigentlich umgebracht? Seine Brüder. Ist das nicht ironisch? Bei Jesus war es genauso. Die haben auch gesagt, ein böses Tier hat ihn umgebracht. Nichts böses Tier. Es war die Brüder selber. Sie haben ihn umgebracht. Und genauso auch, was haben die Römer gesagt? Wir finden nichts Schuldiges an ihm. Was soll ich denn verurteilen? Was wollt ihr, dass ich mit ihm mache? Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und dann sagen sie Folgendes. Jetzt sagen wir, ein böses Tier hat ihn gefressen und dann werden wir schon sehen, ob seine Träume wahr sind oder nicht. Der wird schon sehen, ob er uns beherrschen kann oder nicht. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus den Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Warum? Warum sagt der Ruben, bitte nicht umbringen? Ja, der Ruben ist der Erstgeborene. Wer hat die Verantwortung? Wenn wir zum Vater kommen und der Josef ist nicht dabei, wen fragt der Vater? Den Verantwortlichen, der Ruben. Ruben, was ist los mit Josef? Wo ist er? Und dann muss der Ruben sagen, keine Ahnung. Und der Ruben sagt, nein, nein, nicht umbringen. Das kann ich mir nicht erlauben, weil dann kommt der Vater zu mir und ich bin K.O. Der bringt mich noch um am Ende. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in die Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand retten und ihn seinem Vater wiederbringen. Jetzt ist hier ein Bild auch, weil, was haben die gesagt, die Priester? Die haben sich unterhalten und haben geredet und dann haben sie entschieden, sie bringen ihn um. Aber die haben auch nicht ihre Finger an die Sünde legen wollen. Die haben auch gesagt, lass die Römer das machen. Die Römer soll die Drecksarbeit erledigen. Die Römer soll die Drecksarbeit erledigen. Und als der Judas, der Betrüger, das Geld ihnen zurückschmeißt, da wollen sie das auch nicht haben. Die wollen damit nichts zu tun haben. Und sogar sagt einer, also wenn er von Gott ist, dann wird er sich ja durchsetzen. Wenn nicht, dann ist es ja kein Problem. Lass es sich mal ausspielen. Wir werden schon sehen, was passiert. Sie werfen ihn in die Grube in der Wüste und legen die Hand nicht an ihn. Ist doch besser. Als nun Josef zu den Brüdern kam, jetzt wird eins gesagt, erst, sie zogen ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, aber die Grube war leer und es war kein Wasser darin. Jetzt werfen sie ihn in die Grube, und sie ziehen ihm das Kleid aus. Was heißt das Kleid ausziehen eigentlich? Symbolisch. Nackt machen. Und nackt bedeutet schuldig. Das ist die Tatsache, dass sie Jesus zum Sündenbock machen. Und die Schuld liegt auf ihm. Und er ist nackt. Und er ist in der Grube, in die wir eigentlich gehören. In der Grube des ewigen Todes. Und was steht da? Da ist nichts drin. Und da steht, da ist kein Wasser. Was symbolisiert Wasser? Menschen. Keiner ist da. Noch ist keiner für den ewigen Tod bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt. Jesus ist der Einzige, der in der Grube ist. Das ist das Symbol. Und es geht weiter. Und sie setzten sich nieder, Vers 25, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen und trugen kostbares Harz, Balsam, Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Also kommen da welche, die Ismaeliter sind. Also Ismaeliter sind ja eigentlich Verwandte, ja. Und sie verkaufen ihn an die Verwandten. Und sie verkaufen ihn für 20 Silberstücke. Für wie viel haben wir Jesus verkauft? 30. Ja, die Inflation, ne, die haben das auch gehabt. Das war die gängige Rate für einen Sklaven. Zu der einen Zeit und zu der anderen Zeit. Ja. Aber es ist auch ein anderes Symbol hier. 2 ist die Zahl der Teilung. 2 ist die Zahl der Teilung. Und 3 ist die Zahl der Perfektion in Heiligkeit. Also Jesus ist heilig, darum 30, weil es ist 3 mal 10. Das heißt, perfekte Heiligkeit nach dem Gesetz. Und 2 mal 10 ist 20. Und das heißt, Trennung nach dem Gesetz. Abgeschnitten nach dem Gesetz. Wer ist abgeschnitten worden und verurteilt worden nach dem Gesetz für dich? Der Sünder, Jesus. Der hat nichts falsch gemacht, aber er ist der Sünder. Weil die ganze Sünde der Welt auf ihm liegt. Er ist der abgeschnitten und abgetrennt. Das ist das Symbol, was wir hier sehen. Und dann lesen wir weiter. Da sprach wer zu den Brüdern? Juda. Wer hat denn Jesus betrogen? Wie hieß der? Judas, ne? Ist das Zufall? Es gibt keinen Zufall in der Bibel. Judas sagt zu den Brüdern, was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Was hilft's uns, wenn wir ihn umbringen und es bleibt alles irgendwie versteckt? Das hilft uns gar nichts. Da müssen wir heim und vor dem Vater irgendwas erzählen. Ja? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen. Dann haben wir uns nicht an ihm vergriffen. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, wir verkaufen ihn. Und wir vergreifen uns nicht an ihm. Das hat der Judas auch gedacht. Der verkauft den Jesus und der vergreift sich selber nicht an ihm. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, jetzt sind es plötzlich Midianiter. Bitte, woher? Das waren doch vorher Ismaeliter. Jetzt müssen wir sehen, in der Geschichte Israels sind Ismael und Midian immer Brüder, aber immer die, die das Volk zum Abfall führen. Ja? Zum Beispiel in Baal Peor, bevor sie nach Israel reinziehen. Wer waren das? Midianiter. Ja? Und Israel hat in der Geschichte dort drei Brüder. Das ist Edom, Ismael und Midian. Und alle drei sind Brüder. Der eine ist von Esau, der andere ist von Ismael und der andere ist von Lot. Und alle drei sind Verwandte. Aber alle drei verführen das Volk immer zum Abfall. Ja? Jetzt kommen also die midianitischen Kaufleute vorüber und zogen ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Also merkt ihr, die sind beide drin. Ismaeliter und Midianiter, die haben alle daran verdient. Die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kommt und Josef nicht darin findet, zerriss er sein Kleid. Und er kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, der Knabe ist nicht da, was soll ich machen? Was soll ich jetzt vom Vater sagen? Jetzt bin ich K.O. Da nahmen sie Josefs Rock. Also sie haben sein Kleid genommen. Und was machen sie damit? Sie schlachten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut. Also sie haben das reine Kleid Jesu besudelt. Mit Blut. Mit dem Sündenbock Blut. Deshalb merkt man in der Bibel auch diese Rollen von Opfer für das Schuldige und das Unschuldige ist nicht dasselbe. Ja? Das eine ist ein Lamm, das andere ist ein Bock. Die Ziegen auf die eine Seite, die Lämmer auf die andere Seite, das ist nicht dasselbe. Das ist ein Bild für schuldig und nicht schuldig. Es gibt Jesus als die Schlange, die Ehren aufgehängt ist. Der ist schuldig geworden für uns. Und in dem steht er vor Gott und der wird verurteilt und der kann nicht bestehen. Aber es gibt auch Jesus den, der die Schuld nicht auf sich hat, weil er sie nicht getan hat. Und weil er ganz rein war. Und er steht vor Gott und nichts kann ihm etwas anhaben. Ja? Und er ist rein. Das ist nicht dasselbe. Diese Bilder sind nicht das gleiche. Und die werden auch immer ganz klar getrennt. Und jetzt wird Folgendes gemacht. Jetzt wird dieses reine Kleid, das er hatte, bedeckt mit dem Blut von dem Sündenbock. Also der reine Jesus sah aus wie in Jesaja geschrieben steht, als wenn Gott ihn geschlagen hätte und der hat die Krankheit und alles und Gott hat ihn verdammt. Aber eigentlich trägt er diese Schulden für uns. Eigentlich sind wir die Kranken. Eigentlich sind wir die, die es verdient hätten, da zu stehen. Und sie schickten den bunten Rock hin und ließen es ihrem Vater bringen und sagten, diesen haben wir gefunden, sieh, ob es der Sohn deines Sohnes Rock ist oder nicht. Als wenn sie es nicht wüssten. Schau nach, ist es der? Und er erkannte ihn und sprach, es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef gefressen. Jetzt, wen meint er mit dem reißenden Tier? Was meint ihr? Meint er jetzt die Römer oder meint er die Israeliten? Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn, jetzt ist es wieder komisch, also wirklich, die haben ihn an die Ismaeliten verkauft und die sind nach Ägypten. Jetzt steht wieder, die Midianiter haben ihn verkauft an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache. Komische Sache, ne? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, da muss ich noch studieren, wo das herkommt und warum die Midianiter und die Ismaeliter sich dort immer vermengen und immer durcheinander kommen und mal sind es die anderen. Aber sie haben ihn verkauft an Potiphar und Potiphar ist der Oberste der Leibwache des Pharao. Und jetzt ist er dort in Ägypten. Ja, was passiert in Ägypten mit ihm? Er steht in Ägypten und er steht in Ägypten als Sklave, ja. Und er ist so gesegnet, das steht im Kapitel 39, ja, also zwei Kapitel später. Dazwischen steht die Bekehrung des Juda, die Geschichte mit Tamar und so, und dann hat er sich bekehrt. Ja? Also Juda spielt eine besondere Rolle, weil er ist der Betrüger. Er ist der, der ihn verkauft hat, ja. Er hat den Brüdern in den Kopf gesetzt, lasst uns ihn verkaufen. Und der wird jetzt besonders behandelt, damit man sieht, er hat sich bekehrt. Am Ende des Kapitels 38. Ja. Jetzt lasse ich das mal ganz raus. Aber jetzt wird hier gesagt, Josef in Potiphars Haus, und es wird immer wieder gesagt, also ihr könnt das Kapitel lesen, und es fängt an mit, Josef ist gesegnet, und dann wird gesagt, und alles, was er gemacht hat, ist gesegnet, und alles, was er anrührt, ist gesegnet, und egal, wo er hinkommt, ist gesegnet, und egal, was sie ihm unterstellt haben, ist alles gesegnet. Und es geht eins nach dem anderen, er ist immer gesegnet, ja. Und der Potiphar, der vertraut ihm so sehr, dass er ihm das ganze Haus anvertraut und sagt, bitte. Und jetzt kommt wieder ein Betrug. Und jetzt kommt ein Betrug von einer Frau. Eine Frau symbolisiert eine Kirche. Es kommt ein Betrug von einer Frau. Nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden und so weiter. Also, wer hat Jesus jetzt betrogen? Die Israeliten gibt es ja nicht mehr so als Volk. Sie sind das geistliche Israel, ist nicht mehr das physische Israel. Ja, es ist den Heiden gegeben nach der Prophetie aus Daniel Kapitel 8 und 9, nicht? Das heißt, jetzt ist das geistige Israel dran und das geistige Israel ist eine Gemeinde, eine Kirche. Und das ist symbolisiert durch eine Frau. Und das ist diese Frau. Diese Frau sagt, ich will dich haben, aber er ist nicht ihr Mann. Ihr Mann ist eigentlich ein anderer. Genauso ist es in der Kirche. Die Kirche hat einen anderen Mann. Meint ihr, Gott lässt sich verheiraten? Mit einer, die schon verheiratet ist? Meinst du, du kannst zwei Göttern dienen? Entweder der eine oder der andere. Du kannst nicht zwei machen. Ich kann nicht. Da wird extra gesagt, die Priester dürfen keine heiraten, die schon geheiratet hatte. Nur wenn sie eine Witwe eines Priesters ist, darf man eine nehmen, die schon geheiratet hatte. Sonst muss es eine Jungfrau sein. Das bedeutet, Jesus nimmt eine reine Gemeinde an und eine nicht reine Gemeinde nimmt er nicht als Braut. Verstehen wir das? Er nimmt nicht jede als Braut. Welche ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist die Frau von Potiphar. Aber die hat sich schon an den Potiphar verheiratet. Die kann ihm nicht gehören. Sie will ihm aber gehören. Und das funktioniert nicht. Und er nimmt sie nicht an. Und was passiert dort an dieser Stelle? Jetzt nehmen sie ihn beim Kraken und der lässt alles dort und lässt das Kleid dort und sagt, da bitteschön, ich gehe. Und jetzt steht er vor der Frau auch nackt da. Immer geht es um die Nacktheit des Josef, der arme Josef, der wird immer nackt gemacht. Oh. Entweder weil die Brüder ihm das Kleid ausziehen oder die Frau von Potiphar. Ja? Aber es ist ein Symbol für die Schuld, die ihm auferlegt wird. Und ihr könnt ja sehen, was die Kirche in der Zeit zwischen Jesu Zeit und heute gemacht hat. Und wie die Menschen Jesus sehen heute, ist nicht das unschuldige Lamm. Ja, viele sind sauer auf Gott wegen dieser ganzen Geschichte. Und die Kirche hat ihm das Kleid ausgezogen, nicht irgendjemand anders. Und er ist geflohen und ist gegangen, ich habe damit nichts zu tun. Und er geht. Und dann kommt das dunkle Mittelalter. Weil er ist weg. Aber jetzt passiert etwas anderes. Sie stecken ihn ins Gefängnis, ja? Das symbolisiert noch was. Das Gefängnis ist das Gefängnis des Todes. Nicht der ewige Tod. Der ewige Tod ist symbolisiert durch die Grube. Das Gefängnis ist der Tod, den wir alle kennen. Jetzt kommt er ins Gefängnis. Und jetzt passt auf, was passiert im Gefängnis? Er kommt ins Gefängnis und er wird gesegnet auch dort, nicht? Und das Oberhaupt des Gefängnisses gibt ihm alle Vollmacht im Gefängnis. Und er kriegt die Schlüssel dafür. Es ist Jesus, der die Schlüssel des Todes hat. Und sagt, ich habe jetzt die Schlüssel des Todes. Ich kann den Tod aufschließen, da kannst du wieder raus. Es ist wichtig, dass wir das sehen, dass es ein Bild ist, auf Jesus hindeutend für die Vollmacht, die er erhält hier. Und jetzt was passiert? Nachdem er jetzt im Gefängnis ist und die Schlüssel des Todes erhalten hat, also über dem Gefängnis steht, jetzt, durch diesen Kampf, den er gekämpft hat auf der Erde, als er gekommen ist und die Schlüssel erkämpft hat, durch den Tod und auferstanden ist, jetzt steht er nicht so da. Jetzt steht er da wie der auf den Thron gesetzt wird von Pharao. Ja? Und er wird auf den Thron gesetzt aus einem einzigen Grund. Es kommt eine große Krise. Und diese große Krise oder Hungersnot oder wie ihr es nennen wollt. Wir können auch Rezession sagen, wenn ihr wollt, ja, damit wir modern sind. Diese Krise, die kommt, die wird alle betreffen. Nicht nur Ägypten, das trifft alle. Und diese große Krise, die kommt, auf die bereitet Gott sich vor. Und Josef wird zur Rechten des Thrones des Pharao gesetzt. Und Pharao gibt ihm die ganzen Regierungsgeschäfte in die Hand und alles, was passiert in Ägypten, passiert durch Josef Befehl. Ist das eine Parallele auf Jesus hin, der gesetzt wird zum Herrscher über das ganze Universum und alles, was passiert, wird passieren durch seinen Befehl. Und Josef, der erhöht ist über ganz Ägypten, versöhnt sich mit seinen Brüdern. Die Brüder kommen, weil sie müssen auch essen. Die haben auch nichts. Die kommen, die müssen auch essen. Und er und die ganze Geschichte, die da dort stattfindet, die haben jetzt nicht Zeit, alles durchzugehen, weil es zu viel ist. Aber in jedem dieser Beispiele gibt es immer wieder Hinweise auf Jesus und auf die Art, wie Jesus sich verhält und die Beziehung zu seiner Gemeinde, zu seinen Brüdern. Er nimmt die Brüder an, aber erst nachdem er sie getestet hat, gründlich getestet hat. Nicht einmal kommen sie. Und auch nicht zweimal, erst beim dritten Mal, weil 3 ist die Zahl der Heiligkeit. Erst wenn wir heilig sind, kann Gott uns wirklich annehmen. Erst dann zeigt er sich seinen Brüdern und offenbart sich, dass er der Bruder ist. Und er sagt ihnen, macht euch keine Sorgen. Das, was ihr Böses geplant habt, hat Gott zum Guten verdreht. Das, was wir mit Bösem getan haben an Jesus, hat Gott zum Guten verdreht. Ist nicht Josef zum Segen für seine Brüder geworden und für alle? So ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden und das ganze Haus steht darauf. Es ist wichtig, dass wir verstehen, die Welt hat genau an ihm gehandelt, wie die Brüder an Josef gehandelt haben. Ich bin zu den Meinen gekommen, hat er gesagt, und die Meinen haben mich nicht angenommen. Aber er ist gekommen mit dem letzten Ziel, in der Endkrise für uns einzustehen und uns zu retten. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht, dass wir denken, oh, Jesus ist gestorben, damit hat sich alles. Nein, wir müssen dreimal zu ihm, das heißt, wir müssen heilig werden. Als die Israeliten aus Ägypten ausziehen, was wird zu ihnen gesagt? Sie müssen 3 Tagesreisen in die Wüste und dann müssen sie opfern. Was heißt das? Du kannst lange anbeten und opfern. Wenn du nicht vorher 3 Tagesreisen in die Wüste gegangen bist, hast du gar nichts davon. Warum mussten die 3 Tagesreisen in die Wüste gehen? Weil es symbolisiert die Heiligung, den Weg der Heiligung. 3 ist heilige Perfektion, das ist das Symbol. Also wir müssen eine Gemeinde sein, die sich heiligt vor Gott, indem wir 3-mal vor ihm erscheinen und 3-mal werden wir geprüft. 3-mal werden wir geprüft. Jede Prüfung, die wir durchgehen, bringt uns Gott näher. Sehen wir das? Jede Prüfung, die wir durchstehen, bringt uns Gott näher. Jedes Mal, wenn die Brüder gekommen sind, waren sie ihm ein bisschen näher. Sie haben es nicht gewusst und nicht verstanden, aber sie waren ihm ein bisschen näher. Geliebt hat er sie immer, obwohl sie ihn verkauft haben. Aber er wollte sehen, ob sie sich bekehrt haben oder nicht. Und der Knackpunkt kommt, als Juda, der Betrüger, der ihn verkauft hatte, als Juda sagt, nicht den Kleinen, behalt mich hier. Es ist unglaublich, dass Juda bereit ist, sich selbst aufzugeben, wo er vorher seinen Bruder verkauft hat. Und an diesem Punkt sehen wir, er hat sich bekehrt. Und das ist ein Zeichen auch für die anderen Brüder, die sind auch bekehrt. Aber es gibt hier noch ein weiteres Bild. Sie sitzen am Tisch, alle zusammen, ja? Sie sitzen am Tisch, alle zusammen. Und jetzt sitzen sie in Ordnung ihrer Geburt. Das war ein Wunder, ja? Wie, woher weiß dieser Ägypter, wie wir geboren sind, Herr Ruben, Simeon, Levi? Alle der Reihe nach, ja? Schön der Reihe nach, alle der Reihe nach. Am Ende sitzt da vor ihm da der Benjamin und der Benjamin kriegt alles 5-fach. Alles kriegt er 5-fach. Das ist auch ein Zeichen. Unter den ganzen Brüdern gibt es einen Bruder, der ist bevorzugt von ihm. Welcher ist das? Das ist sein direkter Blutbruder sozusagen. Ja? Das ist der Blutsbruder. Benjamin. Aber der Blutsbruder symbolisiert auch Israel, das physische Volk Israel damals. Das sind die Blutsbrüder. Und die sind bevorzugt behandelt worden. Die waren immer bevorzugt. Schaut euch die Geschichte an. Und schaut euch die Nobelpreisträger an und was ihr wollt. Dann werdet ihr sehen, die sind bis heute Benjamin. Das 5-fache. Aber Benjamin ist in der Zeit der Richter der Stamm, der fast ausgerottet wird, weil sie nicht bekehrt sind. Und was ist mit Israel passiert? Sie sind fast ausgerottet worden. Und der Grund ist derselbe. Es ist ein Bild hier, das die Brüder symbolisieren, alle. Ja? Alle Menschen sind die Brüder. Jesus ist Mensch geworden, einer von uns. Der deutschen Brüder, der Chinesen Brüder und der Japaner und wer auch immer. Aber der eine, der Blutsbruder, der Benjamin, der war bevorzugt. Der war nicht groß, der war der jüngste von allen, der war der kleinste von allen. Er war bevorzugt. Aber wir müssen verstehen, die Tatsache, dass er bevorzugt war, heißt nicht, dass er der Einzige ist, der als Bruder gegolten hat und in die Familie aufgenommen wird. Ist nicht der Einzige. Sondern es wird jetzt zu ihnen gesagt, jetzt gehen wir zum Schluss hin, die haben, er gibt sich Kapitel 45, Entschuldigung, gibt er sich zu erkennen. Und dann sagt er zu ihnen, bring sie nach Goshen, in ein fruchtbares Land, ins Nildelta direkt, ja. Das fruchtbarste Land in ganz Ägypten, das beste Land, was es gibt. Da hat er sie hingesetzt. Das ist jetzt der letzte Akt, wo Gott uns allen einen Ort vorbereitet, der ist der fruchtbarste Ort, den es gibt in diesem Universum. Das ist für uns vorbereitet. Für dich und für mich. Aber wir müssen unsere Rollen verstehen, die wir haben in dieser Welt und den Kontext, in dem wir stehen. Wir sind die Brüder. Und er ist Mensch geworden, damit wir ihm Brüder sein können und Kinder Gottes werden können mit ihm. Der Erstling, geboren aus dem Geist. Der erste Sohn. Der Erstgeborene. Wer ist der Erstgeborene? Ist es nicht Ruben? Nein, es ist nicht Ruben. Denn als jetzt Josef seine zwei Söhne bringt, dann sagt er, Jakob, das sind jetzt meine. Nach ihnen gelten sie als deine, aber die beiden, die gehören mir. Bitte? Und tatsächlich, wenn er dann die Genealogien liest, dann gibt es keinen Stamm Josef. Es gibt den Stamm Ephraim und Manasse. Und das doppelte Teil, das typische Erbe für den Erstgeborenen, ist an Josef gegangen. So ist das. Josef ist ein Symbol für Jesus. In allem, was er tut und in der Art und Weise, wie er behandelt wurde, in der Situation, in der er war, hat er typologisch auf Jesus hingewiesen und auf das, was Jesus für uns tut. Und obwohl er der Bruder ist, den alle gehasst haben und den alle verdammt haben, ist er der Bruder, der alle errettet. Ja? Obwohl Jesus keine Erfolgsgeschichte ist, sondern er wurde gekreuzigt, ist es die größte Erfolgsgeschichte, die ihr jemals hören werdet. Ja? Denn er hat nicht nur sich selbst gerettet, sondern alle. In den Bildern der Schrift und in den Geschichten der Schrift sehen wir immer wieder Bilder, die hinweisen auf die Ereignisse, die für uns relevant sind. Wenn wir nur eine Geschichte sehen, dass irgendeiner da war, der Josef hieß und so weiter, dann verlieren wir die Gewichtigkeit dieser Worte für uns. Wir verlieren die Bedeutung dessen, was da steht für uns. Wir müssen lernen, uns zu bekehren nach dem Weg, der beschrieben wird, hier zur Bekehrung. Dieser Weg geht weiter in der Symbolik des Volkes Israel im zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose geht es nicht mehr um die Patriarchen und um eine Familie, sondern um die Großfamilie eines Volkes. Und es geht um das Volk Israel, das aus Ägypten ausziehen muss. Und die ersten 15 Kapitel berichten uns, wie sie rausgehen und bis sie in die Wüste landen. Ja? Und das sind die 10 Plagen und das Ganze. Alles, was da berichtet ist. Und alles deutet hin auf ein Volk Israel, was herausgerufen wird aus Ägypten. Ein Volk Israel, das ist die Adventgemeinde in unserer Zeit. Ein Volk Israel, das da steht. Und dieses Volk Israel lebt heute. Murrend natürlich, ja. Dieses Volk Israel ist herausgezogen worden aus Ägypten durch eine Konfrontation mit dem Pharao. Mit dem falschen Sonnengott. Als es wird berichtet über sie, sie waren Sklaven und sie Fronvögte, ist Kapitel 4, glaube ich, im zweiten Buch Mose, Fronvögte wurden über sie gesetzt und sie wurden gezwungen an Ramses und irgendeiner anderen Stadt mitzubauen. Ramses heißt Sohn der Sonne. Sie sind Kinder der Sonne. Die haben mitgebaut an einer falschen Anbetung als Sklaven. in Ägypten. Und das ist, was passiert, wenn wir Sklaven sind. Der Sünde bauen wir mit an einer falschen Anbetung. Es ist eine Frage der Anbetung. Denn was sagt die Bibel, musste Mose zum Pharao sagen, sagt, bitte, Pharao, lass mein Volk gehen, denn wir müssen 3 Tage in die Wüste rein und opfern. Es geht um Anbetung. Und man kann nicht anbeten einfach, ja, könnt ihr nicht einfach hier anbeten? Nein, wir müssen 3 Tage in die Wüste gehen. Und Pharao hat gesagt, ja, bitte macht's dir. Nein, wir müssen 3 Tage in die Wüste gehen. Wieso? Das ist Heiligung. Das ist dasselbe Symbol. Heiligung. Wir können nicht mit einer unreinen Anbetung vor Gott kommen. Das nimmt er nicht an. Das hat er bei keinem nicht angenommen. Das nimmt er bei uns auch nicht an. Und wir müssen unsere Anbetung reinigen. Das ist ein Symbol. Das war der erste Akt auch der Gemeinschaft. Die Miller-Bewegung musste die falschen Anbetungen, die in die Kirche reingekommen sind, wieder rausschieben und eine Anbetung reinigen. Und wir müssen raus. Und dann wird gesagt, sie gehen von Ramses nach Sukkot. Sukkot ist die Hütten. Also von dem Ort, der Sonnengott geweiht ist, zu einem Ort, der die Hütte Gottes ist. Das ist vor dem Roten Meer, bevor sie da übers Rote Meer gehen, ja? Und da steht, lagert euch gegenüber von Baal-Zephon. Und das heißt der König des Nordens. Bitte? Lagert euch gegenüber vom König des Nordens. Das symbolisiert, dass diese Bewegung, die hier gegründet wird, die muss sich postieren, theologisch und prinzipiell gegenüber dem König des Nordens. Und das ist die Miller-Bewegung. Die hat ganz klar gesagt, das ist der König des Nordens und das ist seine Rolle in der Geschichte und Prophetie und so weiter. Und dann ziehen sie durch das Rote Meer. Das ist ein Symbol für den Frühregen. Und viele Menschen bekehren sich und alle erwarten die Wiederkunft. Am 22. Oktober 1844 stehen sie alle da und warten auf die Wiederkunft. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? Sie sind 3 Tage in die Wüste, steht dann da geschrieben. Sie sind in die Wüste 3 Tage und sie haben kein Wasser gefunden. Und jetzt haben sie Wasser gefunden und das Wasser war bitter, das heißt Mara. Jetzt sind sie in der Wüste und das Wasser ist bitter. 3 Tage in der Wüste heißt, sie sind geheiligt worden. Und jetzt stehen sie da und sie haben kein Wasser. Das heißt, sie haben nicht das wahre Leben gekostet. Die sind am Jakobsbrunnen. Die haben getrunken vom Jakobsbrunnen, aber nicht von dem richtigen Wasser. Das haben sie noch nicht gekostet. Sie haben das falsche Wasser getrunken. Da wird man wieder durstig. Ja? Und das ist genauso passiert mit unserer Bewegung. Das wahre Wasser haben sie nicht gekostet, bis nach der großen Enttäuschung. Was ist da passiert in Mara? Da steht geschrieben, und der schrie zu Gott. Mose schrie zu Gott. Ich glaube Kapitel 13, ich weiß nicht sicher. Oder 14. Er schrie zu Gott. Und Gott zeigte ihm ein Holz. Und ein Holz ist ein Symbol für einen Menschen. Oder ein Holz ist ein Baum. Ja? Das Wort, was da steht, Baum eigentlich. Das ist ein Symbol für einen Menschen. Der Gläubige ist wie ein Baum, gepflanzt an dem Wasser. Ihr könnt euch erinnern, ja? So. Also ein Baum, wer ist ein Baum? Welcher Baum? Welcher Baum ist da wichtig? Hiram Edson hat am nächsten Tag eine Vision. Und er sieht Jesus als Hohepriester vor dem Thron, vor dem Gnadenthron stehen und räuchern am großen Versöhnungstag. Und er sagt den Brüdern, keine Sorge, Gott wird dieses Missverständnis klären. Und in dem Moment hat er begonnen, Daniel 8, Vers 14 zu studieren, mit Bruder Croisier und Bruder Hahn zusammen, und sie haben studiert und festgestellt, das Heiligtum, was wir auf der Erde verstanden hatten, ist eigentlich im Himmel. Und das kann nicht die Wiederkunft bedeuten, das bedeutet was anderes. Jetzt haben sie das wahre Wasser gekostet. Endlich. Und dann geht's zum Berg Sinai und so weiter. Und ein Symbol nach dem anderen zeigt auf diese Gemeinschaft heute. Jetzt stehen wir hier in demselben Erbe wie die Brüder von Josef. Wenn wir kommen, um unser Leben zu kaufen von ihm, wie willst du es kaufen? Wenn du nichts mehr hast, wie willst du es kaufen? Das Letzte, was sie Josef verkauft haben, das steht im Kapitel 47, glaube ich, oder weiß ich nicht sicher, im ersten Buch Mose. Ich glaube, 47 ist es, ja. Dass sie kommen und jeder verkauft sich selbst dem Pharao. Der im ersten Buch Mose immer noch symbolisch steht für Gott und Josef zu seiner Rechten. Ja? Sie stehen alle vor ihm und sagen, wir haben nichts mehr. Mit was sollen wir jetzt leben? Du musst uns ernähren. Nimm uns selbst als Sklaven. Jetzt hast du die Wahl. Du bist der Sklave deiner Sünde oder du bist der Sklave Gottes. Und wir müssen so weit kommen wie der verlorene Sohn, dass wir da stehen in unserer Misere und sagen, als Sklave bei meinem Vater ist es besser. Und wenn wir dann zu unserem Vater kommen und sagen, ich würde gern dein Sklave sein, was sagt er dann? Ich halte mir keine Sklaven. Hier hast du einen Siegelring und du wirst zum Erben eingesetzt. So einen Gott haben wir. Obwohl wir nichts mehr haben und wir haben alles verloren. Und wir können mit nichts vor ihm stehen und wir können mit nichts wieder gut machen, was wir falsch gemacht haben. Weil Josef unser Bruder geworden ist und für uns durch alles durchgegangen ist, können wir heute vor Gott stehen. Können wir heute in Gottes Hand und seine Kinder werden. Und so hast du auch die Wahl heute, dass wir sehen in den Bildern, die wir gesehen haben in der Bibel, einen Aufruf an uns. Geh dreimal zum Josef hin, um dir Getreide zu kaufen. Hier. Bis wir geheiligt sind. Und dann sagt er zu mir und zu dir, willkommen zu Hause, mein Bruder. Und der Vater sagt zu uns, willkommen zu Hause, mein Kind. Amen. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht aufgegeben hast und dass du den Kampf für uns bestreitest, den wir nicht streiten können. Und Herr, wir bitten dich, lass uns nicht vergessen, was du für uns getan hast, dass du zu uns gekommen bist, um unser Bruder zu sein und uns herauszureißen aus der Situation, in der wir stehen. Und obwohl wir dich verdammt haben und dich verstoßen haben, hast du uns angenommen. Und wir bitten dich, Herr, lass uns den Mut haben, dich bei der Hand zu nehmen. Lass uns den Mut haben, jeden Tag den Weg der Heiligung zu gehen. Und mache unsere Anbetung rein, damit wir vor dir stehen können und opfern dürfen und angenommen werden. Und wir bitten dich, Herr, dass wir, wenn wir vor dir stehen, zu deiner Rechten treten dürfen und nicht zur Linken abgehen müssen. Gib uns, Herr, den Segen und den Geist, damit wir den Weg gehen können an deiner Hand, ohne zu straucheln. Und wenn wir straucheln, lass uns nicht fallen. Und wenn wir fallen, hilf uns aufzustehen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns nie aufgeben lässt, sondern dass wir immer wieder aufstehen für dein Reich, immer wieder für dich eintreten, bis zu dem Tag, wo du für uns eintrittst, für alle und vor allen. Und du uns endlich heimholst in ein Land, das viel besser ist als das, in dem wir jetzt leben. Und in ein Land, in dem Gerechtigkeit herrscht. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.